Ich lese euch jetzt noch den Bibeltext vor und der kommt heute aus dem 1. Petrus 1, 13 bis 16. Deshalb macht euch bereit, bewahrt einen klaren Kopf, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch bei der Offenbarung von Jesus Christus zuteil wird. Lasst euch als gehorsame Kinder nicht von euren früheren Begierden leiten. Sie beherrschten euch, als ihr noch unwissend wart. Vielmehr sollt ihr in eurer ganzen Lebensführung heilig werden, so wie der heilig ist, der euch berufen hat. In der Heiligen Schrift steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, danke für die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Danke, dass wir diesen Raum und diesen Abend haben, um uns jetzt auf dich einzulassen, uns mit dir zu beschäftigen. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest mit allem, was wir auch mitbringen und wo wir so herkommen aus dem Tag. Amen. Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie. Wir sind mitten in einer Predigtserie mit dem Titel Glauben in der Stadt. Und dabei beschäftigen wir uns eben genau mit dieser Frage, wie denn diese Stadt Berlin und unser christlicher Glaube so zusammengehen. Wie funktioniert das so denn? Auf den ersten Blick, finde ich, passt das nicht immer ganz so ganz, nicht immer ganz so super. Wenn Leute hierher ziehen oder Leute, die hier wohnen, tun das nicht unbedingt, um ihr Wochenende, ihre Sonntage in der Kirche zu verbringen. Oder auch wenn Leute hier nach Berlin zu Besuch kommen, so übers Wochenende, dann machen sie das nicht unbedingt mit dem Ziel, jetzt so eine spirituelle Erfahrung im rein christlichen Sinne zu haben, meistens zumindest nicht. Und doch sind wir so als Projekt Kirche irgendwie unterwegs mit genau der Überzeugung, dass diese beiden Dinge, Stadt und Glaube, jetzt nicht irgendwie so zwei entgegengesetzte Sachen sind, sondern dass die zusammengehören. Und dass die auch nicht nur zusammengehören oder zusammenpassen jetzt in dem Sinne von, die sollten sich beide so ein bisschen stehen lassen, sondern dass die sich gegenseitig befeuern können. So, dass es gut für uns ist, dass wir uns hier mit dieser, in unserem Glauben, mit dieser Stadt auseinandersetzen können und dürfen und umgekehrt auch, dass wir hier als Kirche mit unserem Glauben in dieser Stadt sind. Und um uns damit so ein bisschen zu beschäftigen, wie kann das denn aussehen, wo wird das praktisch, haben wir uns mit dem ersten Petrusbrief beschäftigt und machen heute weiter mit den Versen, die ihr gerade gehört habt. Und so ein zentraler Punkt, den Petrus gleich im Intro dieses Briefes macht, ist, dass er die Leute anspricht als Fremde. So, ihr seid Fremde als Christen. Ihr seid Fremde in dem Sinne, dass ihr zwar hier zu Hause seid so, aber dass ihr doch auch irgendwie anders seid. So, der Glaube gibt euch irgendwie was anderes, was Fremdes, was Komisches vielleicht auch oder was Besonderes. Und so fremd zu sein, das bringt natürlich auch immer so seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Ich kenne das gut, einige von euch kennen das, weil sie hier in Berlin wohnen und eigentlich wo ganz anders herkommen. Ich habe auch mehrere Jahre in verschiedenen Orten im Ausland gelebt. Und man spürt das dann, finde ich, immer an so Kleinigkeiten manchmal. Ich habe das ab und zu gemerkt beim Thema Humor, wenn ich so versucht habe, witzig zu sein. Und die Leute lachen dann schon, aber nicht unbedingt an der Stelle, wo ich es jetzt erwartet oder geplant hatte, sondern über ganz andere Dinge. Also da spürt man so ein, ich bin hier fremd, ich passe hier nicht ganz rein. Aber man findet sich dann natürlich schon auch zurecht so mit der Zeit. Man kann sich da auch anpassen, lernt sein Umfeld kennen. Und ich habe dann auch festgestellt, dass das ja auch was Positives hat, so fremd zu sein oder ein bisschen anders zu sein. Das kann zum Beispiel sein, dass man dann in irgendeiner Situation so eine Perspektive mitbringt, die niemand anderes hat, weil alle irgendwie so eher einen vergleichbaren Hintergrund und Geschichte haben. Oder dass man sowas beizutragen hat, was sonst niemand jetzt in der Situation beitragen kann. Man ist vielleicht auch so ein bisschen fremd, anders, exotisch oder so. Man sticht so ein bisschen raus aus der Masse. Und das ist gar nicht verkehrt, wenn man so als Single unterwegs ist. Und Petrus macht in seinem Brief eben auch so diese beiden Aspekte des Fremdseins jetzt auf. Er zeigt schon auch die Herausforderungen, die schwierigen Dinge. Dolly hat letzte Woche über Ablehnung gesprochen in ihrer Predigt und wie wir damit umgehen können. Und heute geht es jetzt aber mehr so um diesen positiven Aspekt, so das Besondere, das Positive am Fremdsein auch. So, was hat der christliche Glaube eigentlich zu bieten, was so anders ist, was vielleicht einzigartig ist und was wir vielleicht auch zu unserem Umfeld beitragen können? Und die Ermutigung von Petrus in seinem Brief hier ist, lasst euch das nicht nehmen, lasst euch dieses Besondere nicht nehmen. Passt euch nicht zu sehr an, versteckt euch nicht damit oder verliert genau das nicht, auch wenn es vielleicht manchmal anstrengend ist. Und er macht das dann so, indem er sagt, ihr sollt heilig sein. Ihr sollt heilig sein, denn Gott ist heilig. Und daraus ergibt sich für die Predigt im Wesentlichen genau eine Fragestellung, nämlich was bedeutet das, dass wir heilig sein sollen? Und ich habe das mal versucht, so auf drei Punkte runterzubrechen. Erstens, was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Zweitens, was bedeutet es, dass wir heilig sein sollen? Und drittens, wie wird man denn heiliger? Wie werden wir heiliger? Wie sieht das aus? So, ja, ganz praktisch. Und vielleicht nochmal ganz kurz am Anfang zur Definition von heilig oder Heiligkeit. Wir verwenden das ja nicht so häufig mehr im normalen Sprachgebrauch, aber wie dieser Begriff so in der Bibel häufig verwendet wird, ist so mit der Bedeutung oder der Definition, dass das was ist, was für einen besonderen Gebrauch auf die Seite gelegt wird, so was für besondere Momente vorbehalten. Das erste Beispiel dafür ist direkt am Anfang in der Bibel, im Schöpfungsbericht wird der siebte Tag, der Tag, an dem Gott ruht, als heilig, als besonders rausgestellt. Das haben wir ja jetzt auch noch so, den Sonntag als den Heiligen, den Tag in der Woche, an dem Ruhetag ist. Das ist also so die Definition und ich will jetzt im ersten Punkt erstmal ein bisschen Zeit nehmen, so auf Gott zu schauen, das zu füllen, was das bedeutet, dass Gott heilig ist, bevor es dann auch praktisch wird und ich darauf komme, wie das mit uns zusammenhängt. Und es gibt so drei Aspekte, die ich mal ansprechen möchte, mit denen man das so füllen kann, was es heißt, dass Gott heilig ist. Und dann so ein erster davon ist der Aspekt, dass Gott auch so ganz anders ist als wir. Ja, ist irgendwie nochmal besonders, ist einzigartig, ist anders als alles, was wir so auch vorher erlebt haben. Und das ist auch so das Gefühl, was eigentlich in fast jedem schlechten Science-Fiction-Film so versucht wird zu erzeugen mit einer Szene. Da sind die Helden der Geschichte irgendwo in den Tiefen des Alls unterwegs und plötzlich passiert irgendwie was. Es gibt ein Geräusch, eine Bewegung so und dann kommt irgendwas völlig Großes direkt auf einen zu. Man weiß nicht so genau, was es ist, aber es ist anders als alles, was einem jemals vorher begegnet ist. Und so oder so ähnlich wird Gott eben auch häufig eingeführt in der Bibel, im Alten Testament. Es gibt dafür verschiedene Beispiele. Zum Beispiel wird so rhetorisch immer mal wieder die Frage gestellt, wer ist ein Gott so wie du? Ja, wer ist wie du Gott? Und die Antwort auf diese rhetorische Frage ist natürlich niemand. Ja, Gott ist irgendwie nochmal einzigartig, ist anders als wir. So, wenn wir miteinander unterwegs sind, dann gibt es doch da auch immer wieder Unzuverlässigkeiten und Verletzungen und so weiter. Und Gott wird zum Beispiel, wer ist so treu wie Gott? Wer ist so zuverlässig wie Gott? Niemand. Oder viele Götter im Altertum wurden ja auch so ganz bildlich, ganz plastisch dargestellt in so Statuen oder so Symbolen. Die ägyptischen Götter kennt man zum Beispiel vielleicht noch, sind noch recht geläufig. Und da gab es dann so ein Symbol, ein Stier zum Beispiel, als Ausdruck von Kraft und von Stärke und von Macht. Und das war dann so das, was man mit diesem Gott auch in Verbindung gebracht hat, was man sich vielleicht auch von ihm erhofft hat und wofür man ihn verehrt hat. Und auch viele weitere Götter, die lassen sich genau so auf ein Symbol, auf ein Bild, auf eine Statue so reduzieren auch. Und dann gibt es eben im Alten Testament die 10 Gebote und das zweite Gebot lautet, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Ja, du sollst ihn nicht auf so ein Symbol reduzieren. Du kannst ihn nicht auf ein so ein Symbol reduzieren. Er ist irgendwie immer noch mal größer, ungreifbarer und unvorstellbarer als alles, was wir so kennen, was wir uns vielleicht auch wünschen, was wir uns vielleicht auch erwarten von ihm. Und wenn wir jetzt mal noch ganz kurz den Sprung ins Neue Testament machen, dann ist das auch was, was Jesus immer wieder ausgezeichnet hat oder was die Leute an ihm verblüfft hat, dass sie zum Beispiel gesagt haben, niemand redet so wie dieser Typ. Ja, niemand redet so wie er selbst, unsere weisesten Gelehrten, unsere Intellektuellen. Das ist so ein bisschen hohles Geschwätz. Aber wenn Jesus redet, so, dann steckt da was dahinter, dann macht das was mit uns. So was Besonderes, was ganz anderes als alles, was wir kennen. Erster Aspekt. Zweiter Aspekt der Heiligkeit Gottes in der Bibel ist, dass sie so eine ganz starke Ausstrahlung hat, dass sie quasi ist wie so ein Feuer. Das eins der ersten Male, dass das so beschrieben wird, ist die Geschichte von Mose und dem brennenden Dornbusch. Die kennen einige vielleicht auch. 2. Mose, Kapitel 3, da bemerkt Mose diesen brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt, völlig einzigartig. So, da ist es wieder. Und dann hört er diese Stimme aus diesem Dornbusch, die sagt, der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. So, der ist heilig, du sollst deine Schuhe ausziehen, du kannst den nicht so behandeln, wie du normalen Wüstenboden behandeln willst. Das ist was Besonderes, weil die Gegenwart Gottes hier ist. Die hat so eine Ausstrahlung. Und Feuer, finde ich, ist so eine ganz hilfreiche Illustration für diesen einen Aspekt vielleicht der Heiligkeit Gottes. Das wird auch an anderer Stelle dann wieder verwendet in der Bibel, dass Gott zum Beispiel auch als verzehrendes Feuer bezeichnet wird. Das hat auch was Gefährliches, was Furchteinflößendes so. Auch das, das hat auch eine vernichtende Kraft. Aber gleichzeitig hat Feuer ja auch nicht nur diese Fähigkeit, jetzt zu vernichten, die Macht, sich dem Bösen vielleicht auch entgegenzustellen, sondern strahlt ja auch Licht aus, es strahlt Wärme aus und es hat so eine reinigende Wirkung, wenn wir an Edelmetalle denken zum Beispiel. Und wir finden das dann auch wieder beim Propheten Jesaja, Kapitel 6, der hat so eine Vision von der heiligen Gegenwart Gottes, der ist im Tempel bei dem heiligen Gott, er gehört da eigentlich nicht hin, er fühlt sich auch schlecht in dieser Gegenwart und er hat Angst, dass er sterben muss wegen dieser intensiven Präsenz Gottes. Und anstatt, dass ihn das dann aber verbrennt oder vernichtet, passiert das, dass ein Engel ihn mit einem Stück glühender Kohle berührt und ihn das eben nicht vernichtet, sondern ihn das heiligt, ihn das reinigt, ihn das selbst heilig macht. Und auch hier wieder der Sprung zu Jesus ins Neue Testament, da ist das ja schon auffallend, dass bei allen Geschichten, bei allen Begegnungen, die so berichtet werden von Jesus, das wie so ein Funke ist, der überspringt. Ja, die Leute begegnen Jesus und sie werden gesund. Die Leute begegnen Jesus und sie lassen die Steine fallen, mit denen sie gerade eine Person steinigen wollen. Die Leute begegnen Jesus und Betrüger werden ehrlich. Die Leute begegnen Jesus und zutiefst betrübte Menschen werden fröhlich. Da wird sowas spürbar von dieser Ausstrahlung, von dieser Kraft, von diesem Feuer, von dieser Heiligkeit Gottes. Und das ist so ein zweiter Aspekt. Und ein dritter, den ich noch ganz kurz ansprechen will, ist, dass das auch immer was mit den Leuten macht. Ja, das hat sowas Berufendes. Die beiden Beispiele von Mose und von Jesaja, die ich genannt habe, das sind die Berufungsgeschichten der beiden Leute. Ja, Mose wurde in dieser Begegnung mit dem brennenden Dornbusch dazu berufen, das Volk Gottes aus der Sklaverei zu befreien. Jesaja wurde in dieser Vision dazu berufen, Prophet zu sein, Prophet Gottes zu sein. Und eins der ersten Dinge, was auch Jesus getan hat, ist, dass er sich 12 Jünger berufen hat, die mit ihm unterwegs sind. Das hat so ganz greifbare praktische Auswirkungen. Das sind also mal so 3 Aspekte von Gottes Heiligkeit. Ja, einzigartig wie Feuer und er beruft Menschen. Und je mehr ich mich so damit auseinandergesetzt habe, auch mit dieser Thematik, mich in die Geschichten reingedacht habe, je mehr habe ich mich dann auch gefragt, ob wir uns nicht genau nach so einem Gott auch irgendwo immer sehen. Ja, das spricht irgendwie sowas an in mir. So dieses Einzigartige, dieses Besondere. So, das will ich auch was. Da steckt ja auch so eine menschliche Sehnsucht irgendwie dahinter, die das anspricht, die das bedient. So besonders zu sein, besondere Momente zu erleben, mit besonderen Menschen unterwegs zu sein. Das ist ja was wir uns irgendwo alle wünschen. Oder ein Stück weit ist das ja auch so, dass So wie wenn wir uns auf neue Menschen einlassen. So wie die interessanten Menschen, die besonderen Menschen sind auch die wir mögen, an denen wir Interesse haben. Und wo das gleichzeitig aber auch sowas ist, was ein bisschen scary ist. Ja, wenn man so in eine neue WG zieht, mit jemandem eine Beziehung anfängt, einen Job mit neuen Kollegen und so weiter, ein Kind in die Welt setzt, das sind ja alles so Dinge, nach denen wir streben. Das sind alles irgendwie besondere Persönlichkeiten, wo wir ein Bedürfnis danach haben, das wollen wir erreichen im Leben so, mit denen wollen wir unterwegs sein. Aber gleichzeitig ist dann natürlich auch die Frage, was macht das denn jetzt mit uns? So, was machen diese Leute, die ja auch eigene Ambitionen und eigene Persönlichkeit mitbringen mit uns und unseren Plänen? Und ich finde, manchmal brechen wir dann so diese große Sehnsucht nach was Besonderem eigentlich so recht schnell auf so ganz kleine Sachen runter, an denen wir das dann festmachen oder woran wir festmachen, dass wir uns vielleicht auch besonders fühlen, worauf wir uns vielleicht was einbilden sogar. Das kann über ganz unterschiedliche Wege passieren, übers Aussehen, darüber, wo wir, was wir einkaufen, so unser Konsumverhalten, unsere Kleidung. Kann über die Arbeit passieren, dass wir eben nicht nur fürs Geld arbeiten wollen, sondern für was, was auch Sinn macht irgendwo. Oder vielleicht, dass wir besonders für Geld machen und besonders viel verdienen. Kann über unsere Freizeitgestaltung passieren, dass wir einfach immer ein tolles Wochenende haben, tolle Reisen unternehmen die ganze Zeit. Kann auch darüber passieren, wo wir wohnen, hier in Berlin so, Osten oder Westen, innerhalb vom Ring oder außerhalb, Platte, Neubau, Altbau. Ja, sind alles so Sachen, über die man sich definieren kann oder sich besonders fühlen kann. Oder auch natürlich, indem man sagt, es ist mir alles egal. Ja, die Sachen brauche ich alle nicht so. Ich bin da anders. Ich brauche das nicht, ich bin besonders. Und ich habe so das Gefühl, so all diese Sachen sind schön und gut, aber es funktioniert nicht immer so hundertprozentig. So, es bleibt da manchmal doch noch so ein vages Gefühl von, da muss doch noch was gehen. Da muss doch noch was anderes sein. Und ich habe mich dann gefragt, wie würde das denn aussehen, wenn wir so diese Sehnsucht nach was Besonderem nicht immer direkt reduzieren, auf so, ja, doch auch unsere begrenzte Vorstellung vom Leben, sondern das öffnen würden für so einen heiligen Gott. Wie würde das aussehen? So ein Gott, der sich vielleicht auch nicht nur darin erschöpft, dass wir eben sagen können, ah, mein Gott ist so groß, er hat mir hier eine tolle neue Wohnung geschenkt, sondern wo da noch mehr geht. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt und der Frage, wie das denn jetzt aussieht für uns, was das bedeutet, sich auf so einen Gott einzulassen, dass wir heilig sein sollen. Wenn ich das mal versuche, so auf einen Satz runterzubrechen, dann könnte man das vielleicht so formulieren, dass man sagt, heilig zu sein bedeutet für uns sowas wie von der Einzigartigkeit Gottes angesteckt zu werden oder inspiriert zu sein, so vielleicht auch gepackt oder überwältigt zu werden von der Größe Gottes. Und dass das dann aber eben auch was ist, was nicht nur so ein inneres Gefühl ist, sondern was sich auch praktisch auswirkt, was so eine Berufung, so ein Auftrag auch mit sich bringt für uns. Und wenn man mal so Berichte anhört oder einige, die ich gelesen, gehört habe, Leute, die ich gekannt, getroffen habe, die Gott begegnet sind, die Gott vielleicht auch zum ersten Mal begegnet sind, dann waren das tatsächlich auch so drei Aspekte, die ganz häufig in diesen Geschichten vorkamen. So erstens ist das, was da passiert ist, was man nicht so wirklich in Worte fassen kann, wo es nicht so wirklich eine Kategorie für gibt, was man nicht so wirklich erklären kann. Zweitens ist es aber auch was wie so ein Feuer, was ganz stark emotional was mit einem macht, was manchmal eine tiefe Freude oder einen tiefen Frieden oder irgendwie sowas in Leuten anstößt, eine Begeisterung. Und dann hat das meistens auch ganz praktische Auswirkungen darauf, wie Leute ihr Leben gestalten. Und das ist natürlich nicht immer so ein Bäm, brennender Dornbusch oder Visionsmoment so. Das kann auch eher so ein Prozess sein, wo man sich so langsam daran herantastet, wer und dieser Gott jetzt eigentlich ist und was er von einem will. Aber trotzdem kann man das häufig als so ein Vorher, vor dieser Begegnung mit der Heiligkeit Gottes und hinterher, davor und danach beschreiben. Und das macht Petrus dann auch in dem Text, den wir gehört haben, so. In Vers 14 spricht er von den früheren Begierden, das was früher war, von der Zeit, als wir noch unwissend waren und meint damit eben, bevor wir diesem Gott begegnet sind, bevor wir mit seiner Heiligkeit in Berührung gekommen sind. Und im Danach ist dann unser Status, dass wir gehorsame Kinder sind. Und bei diesem gehorsame Kinder möchte ich direkt mal einhaken, denn das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der Titel oder die Bezeichnung, nach der wir schon unser ganzes Leben gestrebt haben oder womit wir uns identifizieren würden, weil ich finde, es wäre auch mal ein cooler Bandname eigentlich. Aber ich glaube, Petrus meint das hier tatsächlich als ein Kompliment. Er meint das als was Positives. Und wenn man das Gehorsam mal für den Moment ausklammert, dann ist das ja tatsächlich auch irgendwie was Tolles, wo so eine Zugehörigkeit zum Ausdruck kommt. So, ihr seid Kinder Gottes. Das bringt was zum Ausdruck, finde ich, so ein bisschen wie so ein Ehering vielleicht. So ein ihr gehört zu Gott und da ist auch eine gewisse Intimität, da ist eine Verbindung da. Und ich denke, heilig zu sein bedeutet für uns vielleicht erstmal so diesen heiligen Gott kennenzulernen, da eine Verbindung, eine Beziehung aufzubauen. auch bis zu dem Grad, wo wir uns dafür für ihn öffnen können, wo wir uns darauf einlassen können, auf diese Heiligkeit auch und alles, was sie mit sich bringt und das so von Herzen sagen können. Ich bin ein Kind Gottes und das ist auch gut so. Wo wir vielleicht sogar diese Bezeichnung, diesen Titel gehorsame Kinder Gottes tatsächlich als Kompliment wahrnehmen können. Das ist vielleicht so ein erster gefühlter Unterschied, wie es aussehen kann für uns, heilig zu sein oder heilig zu leben. Und dieses heilig zu sein soll dann auch davon geprägt sein, schreibt Petrus, dass wir uns nicht mehr von unseren Begierden leiten oder beherrschen lassen. Und mit Begierden, da hat man immer gleich so eine negative Konnotation, aber ich glaube, Petrus meint das gar nicht so negativ unbedingt zwingend, sondern das kann dabei sehr wohl um gute und begehrenswerte Dinge auch gehen. Gute Freundschaften, guter Mensch zu sein, solche Sachen. Das Problem, was Petrus dabei sieht, ist, dass uns diese Dinge eben auch leiten und beherrschen können. So auf eine Art und Weise, die nicht gut ist. Und ich will mal zwei Beispiele so machen, wie das aussehen kann. Ich denke, das kann zum einen passieren über so eine ganz starke emotionale Fixierung. So wir empfinden ein bestimmtes Gefühl und kommen darüber nicht weg. So, wenn ich an die Person denke, bin ich einfach nur wütend. So, dann empfinde ich immer wieder diese Verletzung vielleicht auch. Und zwar so sehr, dass ich nicht mit dieser Person in einem Raum selbst sein kann. Das kann vielleicht auch so eine emotionale Fixierung sein im Sinne von, ich habe da mal was gefühlt und ich brauche das jetzt unbedingt wieder. So sei es nur, ich muss jetzt einfach hier weiter diese Serie schauen. Oder das heißt auch, dass wir uns auf irgendeine Person, auf irgendeine Beziehung vielleicht einlassen, von der wir genau wissen, wir werden hier nur ausgenutzt, aber wir brauchen jetzt dieses Gefühl so. Ja, da ist was, was uns beherrscht, was uns irgendwie leitet. Ich denke, das kann aber auch so aussehen, man bekommt ja hier ständig irgendwelche Impulse, irgendwelche Anregungen, irgendwelche Möglichkeiten von außen, dass wir so ständig hin und her gerissen sind und uns nie so hundertprozentig auf irgendwas oder irgendwen einlassen können. So, es gibt immer noch mal irgendeinen Job, der besser ist oder der vielleicht erfüllender klingt, irgendeine Aufgabe, die toller ist. Es gibt immer noch mal einen Typen, der irgendwie attraktiver ist. Es gibt immer noch mal was anderes, was ich eigentlich machen könnte mit meinem Abend. Und auch wenn wir jetzt vielleicht vom Typ her nicht unbedingt so die Person sind, die dann direkt auf jedes neue Angebot springt, die jede Möglichkeit gleich beim Schopf packt, ist das dann doch so, dass das einen einfach unzufrieden machen kann mit dem, wo man gerade ist, was man gerade macht und in welcher Situation man gerade steckt. Ja, sei es nur, dass man irgendwo im Urlaub ist, auf den man sich eigentlich schon lange gefreut hat und dann sieht man aber dieses Foto von jemand, der weniger dafür bezahlt hat und im noch tolleren Urlaub ist als man selbst gerade. Und ich denke, heilig zu leben, so von Gott inspiriert und gepackt und von seiner Größe begeistert zu sein, das kann uns befreien aus zum einen diesen emotionalen Fixierungen auf dieses eine Ding, was ich brauche oder wo ich nicht drüber wegkomme. Und das kann uns aber auch befreien aus diesem Hin- und Hergerissen sein. So, das kann uns die Sicherheit geben, uns berufen zu wissen und zu wissen, dass das schon okay ist, wo ich bin und was ich gerade mache, auch wenn ich vielleicht mal gerade einen sehr frustrierenden Tag habe. Das kann uns die Freiheit geben, trotz dieser Verletzung, die wir vielleicht spüren, trotz diesem Zorn, den wir auf eine Person haben, vielleicht doch wieder auf sie zuzugehen. Und wäre das nicht schon was, was irgendwie wunderbar anders ist, was ungewöhnlich ist, was irgendwo fremd ist, womit wir vielleicht auch aus der Masse rausstechen könnten. Ja, was heilig ist, was wir beizutragen haben zu unserem Umfeld. Und damit will ich auch schon weitergehen zum dritten Punkt und der Frage, wie kommen wir denn dahin? So, wie werden wir denn heilig oder heiliger oder wie werden wir auch immer wieder so sehr von Gott gepackt und fasziniert und angetrieben, dass wir so leben können? Und ein Punkt, den Petrus hier gleich zu Beginn im Text anspricht, ist, er formuliert das so, mach dich bereit, bewahre einen klaren Kopf. Das ist vielleicht nicht direkt klar, was er damit meint. Ich würde das für mich eher so formulieren, hänge jetzt nicht nur dumm rum, sondern fang mal an mitzudenken. Vielleicht so eine Ansage, die man gerne machen würde, wenn man einen Umzug mit Freunden macht, die man sich dann natürlich aber trotzdem nicht traut zu sagen, weil man ist ja dankbar, dass überhaupt jemand da ist. Aber so, denk mal mit, so, ja, das passt schon noch in den LKW, wir müssen nicht zweimal fahren, denk mal mit. Und Und Petrus meint das hier, glaube ich, eben in Bezug auf Gott. So, fang doch mal an, diesen heiligen Gott mitzudenken in den unterschiedlichen Situationen, in denen wir so sind. Ja, frag dich doch mal, denk doch mal darüber nach, was das denn für deine Situation auf der Arbeit bedeutet. Für die Aufgaben, die so in der nächsten Woche jetzt anstehen, dass es diesen Gott gibt. Das kann zum Beispiel irgendwelche Erwartungen, die man an sich selber hat, irgendwelche Erwartungen, die Eltern an einen haben, die der Chef an einen hat, so unglaublich relativieren. Und ich finde das keine leichte Aufgabe, wenn man so sich diese Frage immer mitnimmt, da direkt eine Antwort drauf zu finden. Ja, wenn man vor dem Kühlregal steht, dann gibt es einfach keinen Vers, kein Gebot, keine klare Aussage, ob ich jetzt Bio kaufen muss oder nicht. Aber ich finde, wenn es darum geht, mitzudenken, wenn es darum geht, in unserer ganzen Lebensführung, wie es hier im Text heißt, heilig zu leben, dann muss das doch irgendwie so ein erster Schritt sein, dass mal anfangen, das mitzudenken in jeder Situation, was das denn jetzt bedeutet, auch wenn wir vielleicht nicht gleich in jeder Situation die Antwort wissen oder sie uns kommt. So, was bedeutet es denn für unser Konsumverhalten, dass es einen heiligen Gott gibt? Und so verstehe ich das tatsächlich auch mit dem Gehorsam, den ich ja vorhin mal kurz ausgeklammert habe. Erstmal so zu hören und zu überlegen, wo ist denn Gott gerade hier in der Situation? Was könnte das denn bedeuten? Was bedeutet das denn für mich und meinen Platz, meine Rolle jetzt hier auch? Dann gibt es noch eine zweite, sehr klassische christliche Antwort auf diese Frage, wie treten wir denn in Verbindung mit diesem heiligen Gott? Und das ist eben zum einen die Beschäftigung mit der Bibel, das Gebet und dann ist auch die Gemeinschaft miteinander. Und ich bin überzeugt von dieser Antwort, aber ich habe dann auch so gedacht, es ist mir manchmal auch ein bisschen zu einfach und zu oberflächlich. Ja, ich versuche hier dieses große Bild aufzureißen von diesem großen, unfassbaren Gott. Und jetzt bin ich doch wieder dabei, das so runterzubrechen auf irgendwie, kommt halt in den Gottesdienst oder so. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht doch irgendwo zu wenig ist, ob das nicht auch so eine Reduzierung sein kann. Wenn ich mir zumindest so meine Gebetszeiten auch manchmal anschaue oder so, dann denke ich das auch, da muss doch noch mehr gehen. Und ihr findet als Text zum Nachdenken vorne im Programmheft einen Text von Luther und ich habe den einfach mal zu dem Thema abgedruckt, weil der es so schön zum Ausdruck bringt, wo ich eigentlich hin will damit. Ich werde das jetzt nicht komplett vorlesen, aber er spricht davon, dass Beten so sein kann, wie ein Feuer in seinem Herzen anzuzünden. Und das ist eigentlich so das, wo ich nach auf der Suche bin und was ich mir wünsche, dass so diese Zeiten und diesen Ort auch gibt, so hier in der Stadt, wo ich immer mal wieder dieses Feuer in meinem Herzen anzünden kann. So, wo ich das mal wieder spüre oder erleben kann, wie groß, wie heilig, wie besonders dieser Gott ist. Dass das wieder so eine treibende Kraft in meinem Leben wird. Und mein Eindruck ist eben, dass so die allermeisten von uns, dass wir diesen Weg noch nicht gefunden haben, wie wir so ein Feuer entfachen können. Wie wir das vielleicht auch regelmäßig machen können. Wie wir das genau gestalten können. Dass da noch ganz viel Potenzial auch gibt, das auszuprobieren. Das ist tatsächlich auch sowas, was ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Ja, es gibt so ganz viele Wege, wie das aussehen kann, wie man das machen kann. Und vielleicht gibt es ja auch einen Weg, den wir noch nicht gefunden haben, den wir finden können, wenn wir da einfach weiter ausprobieren, wie das so in diesen Großstadtkontext auch reinpasst, unseren Glauben zu leben, Feuer anzufachen. Und Dolly wird dazu gleich in den Infos noch was vorstellen, was wir uns dafür auch als Gemeinde überlegt haben. Das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Wir feiern jetzt eben auch gleich das Abendmahl. Und das ist für mich auch immer wieder so ein Weg, ein Ort, wo man so ganz greifbar Gott und Gott auch in seiner Heiligkeit begegnen kann. Das kann so ein Ort sein, wo man mal wieder vielleicht von den ganzen anderen Impulsen und Dingen und Erwartungen und Druck, den man spürt, sich entspannen kann, das ablegen kann. Wo diese Gefühle, die einen vielleicht die ganze Zeit festhalten und umklammern und so eine Enge, die man spürt, von einem abfallen kann. Wo vielleicht auch so eine Berufung, so ein Warum bin ich eigentlich hier, mal wieder bestärkt und erneuert werden kann. Und auch so ein Weg, wie man vielleicht nochmal neu bewegt und inspiriert werden kann von dem, was Gott getan hat, was er auch für uns getan hat. Und ich finde das tatsächlich auch so, wie ich das vorhin schon beschrieben habe, dass das Abendmahl auch immer so ein Ort ist, der das zum einen faszinierend so, sich darauf einzulassen, zum anderen kann das aber tatsächlich auch ein bisschen scary sein oder es ist eben auch sowas, wo man keine wirkliche Kategorie für hat. Es ist auch ein komisches Ritual. Und genau, herzliche Einladung einfach dazu, wir feiern das jetzt gleich, daran teilzunehmen. Oder auch die Zeit anders zu nutzen, wenn ihr das nicht mögt. Amen.